Ich freue mich, Sie wieder bei einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jürgen Hübner. Wo stehen wir mit dem Standardmodell der Teilchenphysik? Vor einer Mauer oder vor grundlegenden neuen Erkenntnissen? Darüber unterhielt sich mein Kollege Konstantin Haubner mit Professor Dr. Olaf Steinkamp. Olaf Steinkamp arbeitet seit 1999 an der Universität Zürich. Seine Doktorarbeit fertigte er in einem Experiment am CERN an, wo er auch heute noch am LHC forscht und sich insbesondere mit der Entwicklung und dem Betrieb von Detektoren befasst. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Ich sitze hier mit Professor Dr. Olaf Steinkamp im Rahmen des Nikolaus-Kopernikus-Symposiums im Planetarium Nürnberg 2023. Herr Steinkamp, freut mich sehr, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank, es freut mich sehr, dass ich hier bin und an dieser spannenden Veranstaltung mitmachen darf.
Ja, genau. Sie werden einen Vortrag über das Standardmodell der Teilchenphysik geben. Und wo wir damit stehen, Sie sind von Ihres Zeichens Teilchenphysiker. Bevor wir jetzt gleich in die Details reingehen und darüber reden, wie das Modell genau aussieht und wo dann vielleicht auch die Probleme liegen, habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ganz nett, mal den Bezug herzustellen zu den Zuhörern und zu uns hier als Menschen. Aus welchen Teilchen bestehen wir denn eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir wissen ja schon seit mehr als 100 Jahren, dass eigentlich alle Materie aus Atomen und Molekülen besteht. Dann hat man festgestellt, das ist auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt worden, dass eben diese Atome aus einem Kern bestehen und Elektronenhüllen, die diesen Kern umgeben. Und weitere Forschung hat dann gezeigt, dass diese Atomkerne wieder eine weitere Struktur haben und aus Protonen und Neutronen bestehen. Und dann hat man letztendlich gefunden, das war dann in den, ich denke, 1960er Jahren, ist das dann etabliert worden, dass diese Protonen und Neutronen auch nochmal wieder eine Substruktur haben und aus sogenannten Quarks bestehen. Und das sind eigentlich die Elementarteilchen, die wir heute kennen. Also nach bestem Stand und Wissensstand besteht also alle Materie heutzutage aus Quarks und aus Elektronen. Und die Elementarteilchenphysik versucht halt, zu untersuchen, eben wie diese Quarks miteinander wechselwirken, wie die Elektronen miteinander wechselwirken. Und bei diesen Forschungen hat man dann festgestellt, dass es also nebst den Elektronen dann auch noch weitere Generationen von Elementarteilchen gibt, also schwerere Geschwister eigentlich vom Elektron, das ist dann das sogenannte Myon und das Tau. Und von den Quarks, die es braucht, um Protonen und Neutronen zu erzeugen, gibt es dann auch entsprechend schwerere Geschwister noch. Und das ist also eines der großen Rätsel der Teilchenphysik. Warum gibt es die überhaupt?
Das heißt, man kann sich das im Grunde so ein bisschen, also so ein kleines bisschen wie beim Periodensystem der Elemente vorstellen. Man kann das aufzeichnen und hat dann üblicherweise die verschiedenen Quarks übereinander in verschiedenen Zeilen mit den verschiedenen Ladungen, die sie haben. Also es gibt positiv und negativ geladene Quarks und dann die geladenen Leptonen. Und dann eben in verschiedenen Generationen hat man die Zeilen, wo sie dann nach Masse aufgeordnet sind sozusagen.
Korrekt, genau. Das ist dann das Periodensystem der Teilchenphysik. Und das ist natürlich dann auch spannend, weil das ist eine Sache, wie ich schon erwähnt habe, man weiß nicht, warum es diese drei Generationen gibt.
Ja.
Warum gibt es drei? Ja. Gibt es allenfalls vielleicht noch eine vierte? Und diese Struktur, die Sie sehr schön erklärt haben, steckt da was dahinter? Ist das ein Hinweis darauf, das Periodensystem der Elemente, das war ja ursprünglich auch etwas, was der Mendeleev aufgestellt hat, einfach aufgrund von Beobachtungen und hat dann aber die Struktur dazu geführt, dass es dann halt ein viel tieferes Verständnis eigentlich von Atomen nachher gegeben hat.
Ja, genau. Es gab dann eine Vorhersage der Struktur des Periodensystems im Grunde aus der Quantenmechanik heraus und aus der Physik der Elektronenorbitale.
Genau.
Der Elektronen, die die Atomkerne umgeben.
Genau, aber eben das ist daraus entstanden, dass man also wirklich erst einmal eine Ordnung beobachtet hat und diese Ordnung dann versucht hat zu erklären.
Ja, jetzt haben Sie schon schön gesagt, dass dieses Standardmodell der Teilchenphysik, das enthält die verschiedenen Quarks, die Elektronen, die anderen geladenen Teilchen. Wir bestehen jetzt aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Das ist im Grunde fast die gesamte Materie, aus der wir bestehen. Und dafür braucht es ja eigentlich nur drei von den Elementarteilchen in diesem Periodensystem.
Korrekt, ja. Und das ist eben eine der Fragen, warum gibt es diese schwereren Geschwister? Ist eine Frage, die das Standardmodell jetzt noch nicht beantworten kann. Es gibt aber Hinweise darauf, dass es die tatsächlich braucht, also dass es das Universum nicht gäbe, wenn es nicht mindestens drei Generationen gäbe. Und zwar ist die Idee, dass es eben nebst dieser Teilchen gibt es ja auch die Antiteilchen. Also zu jedem dieser Teilchen, die wir jetzt genannt haben, also zu jedem Quark und zum Elektron und zu den schwereren Geschwistern des Elektrons, zu jedem dieser Teilchen gibt es auch ein Antiteilchen.
Ja.
Und diese Antiteilchen...
Vielleicht können Sie noch kurz sagen, also die, oder ja, ich meine, vielleicht füge ich da noch kurz ein, die Antiteilchen, die unterscheiden sich im Grunde einfach durch ihre Ladung.
Genau.
Also es gibt zum Beispiel das Elektron, das ist negativ geladen und ist ein wichtiger Bauteil von Atomen, und es gibt das Positron, das im Grunde identisch ist, nur positiv geladen.
Genau, es hat die gleiche Masse wie das Elektron, es hat alle Eigenschaften genau wie das Elektron, es hat einfach eine positive Ladung. Und genauso gibt es zu den Quarks, Antiquarks, die auch exakt die gleichen Eigenschaften haben, einfach umgekehrte Ladungszahlen dann. Also es gibt nicht nur die elektrische Ladung, es gibt dann auch noch andere Wechselwirkungen, die auch ihre eigenen Ladungen haben. Und diese Ladungszahlen, die wären dann auch umgekehrt für die Antiteilchen. Und das ist etwas, was zunächst einmal aufgrund von theoretischen Erwägungen vorhergesagt worden ist, dass es diese Antimaterie geben könnte. Die ist danach ist dann gesucht worden.
Ja, das war eine Vorhersage von Paul Dirac.
Genau, das war der Dirac. Der hat eine Gleichung aufgestellt, um Elektronen eigentlich zu beschreiben. Und quantenmechanisch und relativistisch. Und hat dann festgestellt, dass die Gleichung quadratisch war in der Energie der Teilchen. Und wenn man ein Quadrat hat, dann gibt es ja plus 1 mal plus 1 gibt plus 1, aber minus 1 mal minus 1 gibt auch plus 1. Dann gibt es also zwei Lösungen.
Ja.
Und er stand dann also davor und hat sich überlegt, wie könnte ich jetzt, wenn die Gleichung das erlaubt, dann sollte es das ja eigentlich auch geben. Wie kann ich das jetzt interpretieren? Und dann ist er eben auf den Vorschlag gekommen, dass es eben diese Antiteilchen geben müsste.
Ja.
Und dann hat man danach gesucht und die dann auch ein paar Jahre später
tatsächlich gefunden. Ja, also ich denke, für mich ist das auch immer eigentlich ein wunderschönes Musterbeispiel dafür, wie die wissenschaftliche Methode perfekt funktioniert. Dirac hatte ja im Grunde ein theoretisches Problem. Es gab die Relativitätstheorie von Einstein und es gab Quantenmechanik und die sind nicht gut zusammengegangen und waren im Grunde miteinander widersprüchlich, und Dirac hat zumindest zu einem gewissen Teil, noch nicht vollständig, also das ist ja immer noch ein großes Problem, aber er hat die spezielle Relativitätstheorie und die Quantenmechanik in Einklang gebracht. Und aus seiner Lösung kam eine Vorhersage für ein neues Teilchen und das wurde, oder eine neue Art von Teilchen, und das wurde ja, glaube ich, dann ein Jahr oder zwei Jahre später.
Vier Jahre,
oder vier, jedenfalls
genau,
relativ
also
kurz.
Wenige Jahre später, ja.
Genau. Vielleicht können wir nochmal kurz zum Standardmodell zurückkommen. Wir haben jetzt über die Quarks geredet, die darin sind, aus denen Atomkerne bestehen, die Elektronen und seine schwereren Verwandten. Und Neutrinos gibt es dann ja auch noch, über die haben wir noch nicht geredet. Also es gibt zu jedem dieser geladenen Leptonen, Elektronen, Myon, Tauon ja auch noch ein Neutrino, was im Grunde ein ungeladenes Teilchen ist mit einer sehr geringen Masse, das deswegen extrem schwer nachzuweisen ist. Das sind jetzt die sogenannten Materieteilchen, könnte man sagen. Können Sie da vielleicht kurz noch was dazu sagen?
Also vielleicht noch zu den Neutrinos, weil das sind also auch ganz spannende Teilchen.
ja, gerne.
Die jetzt auch wieder eben genau wie das Beispiel mit der Antimaterie auch eigentlich aus theoretischen Überlegungen zunächst einmal vorhergesagt wurden. Und zwar war da das Dilemma, dass man also radioaktive Zerfälle beobachtet hat und in diesen radioaktiven Zerfällen es so schien, als sei die Energie in dem Zerfall nicht erhalten. Also wenn man die Energie der Teilchen gemessen hat nach dem Zerfall, dann kam etwas raus, was kleiner war als das, was man reingesteckt hat. Und Energieerhaltung ist eigentlich so ein heiliges Mantra der Physik. Also das wenn Energie nicht erhalten wäre, das wäre also ganz was Furchtbares. Das hätte also ganz, 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 ganz schlimme Konsequenzen für die Theorien und also dann würde gar nichts mehr funktionieren. Und das war also eben diese radioaktiven Zerfälle, in denen das nicht erhalten zu sein schien. Das hat also den Physikern also ganz viel Kopfzerbrechen verursacht. Und letztendlich war es dann der Pauli, der also auf diesen verzweifelten Ausweg, wie er das selber genannt hat, ist gekommen ist, dass er gesagt hat, vielleicht gibt es da ja in diesem radioaktiven Zerfall noch ein zusätzliches Teilchen, was wir einfach nicht sehen. Und das nimmt einfach einen Teil der Energie mit. Diese Energie sehen wir nicht, weil wir dieses Teilchen nicht sehen. Und dann wäre die Energieerhaltung tatsächlich gewährleistet noch in diesen Zerfällen. In dem Fall hat es ein bisschen länger gedauert, bis die dann also tatsächlich auch nachgewiesen worden sind, diese Neutrinos. Aber sie sind dann eben auch tatsächlich viele Jahre später dann experimentell nachgewiesen worden. Also wieder dieses Zusammenspiel zwischen Experiment und Theorie, die so wahnsinnig wichtig ist, überall in der
Wissenschaft. Genau. Jetzt haben wir mit den Neutrinos ja im Grunde die Materiebestandteile des Modells fertig. Wollen Sie noch was zu dem anderen Teil?
Ja, da gibt es den anderen Teil. Das ist eben, jetzt haben wir den Baukasten, aus dem wir dann die Materie zusammenbasteln können. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich, das hatten wir ganz am Anfang auch gesagt, wie wechselwirken die dann jetzt eigentlich miteinander? Und da gibt es vier fundamentale Wechsel, also wir sagen, es sind eigentlich Kräfte, aber wir sagen immer Wechselwirkungen dazu.
In der Relativitätstheorie ist ja Schwerkraft auch nicht mehr wirklich eine Kraft in dem Sinne.
Das Wort, was wir verwenden, ist halt Wechselwirkung. Und da gibt es eben vier, da gibt es die Gravitation, die Sie jetzt gerade schon erwähnt haben, die wirkt halt zwischen Massen. Dann gibt es die elektromagnetische Wechselwirkung, die kennen wir alle aus Blitzen und Strom in der Steckdose.
Zwischen
Magnete,
allem, was geladen ist.
Was geladen ist, elektrische Ströme. Das sind also die zwei, die man eigentlich im täglichen Leben auch spürt. Mhm. Und die spüren wir, weil sie eine lange Reichweite haben eigentlich. Und dann gibt es noch zwei weitere, die wir nicht spüren, weil sie eine extrem kurze Reichweite haben und wirklich eigentlich nur innerhalb der Atomkerne wirken. Das sind die starke Wechselwirkung. Das ist die Quarks zum Beispiel in den Proton-Neutronen zusammenhält und die auch letztendlich dafür verantwortlich ist, dass die Protonen und Neutronen im Atomkern zusammengehalten werden. Ja. Weil wenn wir uns anschauen, Protonen sind ja positiv geladene Teilchen und die würden sich positive Ladungen stoßen einander ab. Die müssten eigentlich auseinanderfallen.
Genau, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie einen Helium-Atomkern hätte, der besteht aus zwei Protonen
und zwei Neutronen
genau, und die Protonen, sehr nah beieinander sind.
Genau, die Protonen müssten einander eigentlich aufgrund ihrer Ladung abstoßen. Das heißt, das sollte gar nicht stabil sein. Es muss also eine zusätzliche Kraft geben, die Protonen und die Neutronen zusammenhält.
Genau, die hat dann immer eine sehr kurze Reichweite, sodass sie nur auf der kurzen Entfernung wirkt, aber ist auf dieser Entfernung dann eben sehr viel stärker als die Abstoßung dieser beiden positiven Ladungen.
Genau, und die hält dann eben die Protoneutronen dann im Atomkern zusammen. Und dann gibt es noch eine vierte Wechselwirkung, das ist dann die sogenannte schwache Wechselwirkung. Und die spielt eine wichtige Rolle in Kernzerfällen und auch Kernfusion. Und ohne die gäbe es nicht die Energieproduktion der Sonne. Also ohne diese schwache Wechselwirkung, obwohl wir sie nicht spüren, hängen wir halt unsere Existenz davon ab, dass es die auch tatsächlich gibt.
Genau, und dann kann man da vielleicht noch sagen, jede von diesen vier Kräften, da können wir am Ende dann vielleicht noch mehr drüber reden, aber drei davon, nämlich alle außer der Schwerkraft, für die sind jetzt auch Austauschteilchen bekannt, die auch Teil dieses Standardmodells sind.
Genau, weil wir haben es in der Elementarteilchenphysik haben wir es zu tun mit sehr kurzen kleinen Abständen. Das heißt, wir müssen mit Quantenmechanik rechnen. Und wir haben es mit sehr hohen Energien zu tun im Vergleich zu den Massen der Teilchen. Deshalb müssen wir mit der speziellen Relativitätstheorie arbeiten. Und wenn man die beiden miteinander verheiratet, dann kommt man auf sogenannte Quantenfeldtheorien. Und diese Quantenfeldtheorien, die sagen eben, dass eigentlich die Wechselwirkung zwischen den Teilchen verursacht werden eben wieder durch andere Sorten von Teilchen. Und da gibt es, wie Sie korrekt sagen, für jede der Wechselwirkungen ein Austauschteilchen, also für die elektromagnetische Wechselwirkung, genau. Das ist dann das Photon, also das Lichtteilchen.
Das ist vielleicht das, von dem die meisten Zuhörer viele schon mal gehört haben können.
Was man wahrscheinlich am ehesten kennt, genau. Dann gibt es die sogenannten Gluonen, also aus dem englischen Glue, kann man schon raten. Das sind eben genau die dann die Protonen und Neutronen zusammenkleben.
Also die starke Kernkraft vermitteln.
Genau. Und dann gibt es für die schwache Wechselwirkung, gibt es dann, man muss sich irgendwelche Namen ausdenken, die heißen dann W- und Z-Bosonen. Also das sind dann nicht so ganz hübsche Namen mehr. Und diese Austauschteilchen sind dann für die schwache Wechselwirkung. Und wie Sie korrekt sagten, für die vierte der Wechselwirkungen, also die Schwerkraft, hat man das noch nicht. Es ist also noch nicht gelungen, die Schwerkraft im gleichen Rahmen zu beschreiben wie die anderen Wechselwirkungen. Das hat einmal, denke ich, mathematische Gründe, dass es also wirklich nicht gelungen ist. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die ja eigentlich über Raumkrümmung und geometrisch ist oder zu verheiraten eben mit diesen Quantenfeldtheorien. Und für uns Teilchenphysiker ist es sehr frustrierend in dem Sinne, dass halt die Massen der Teilchen so klein sind, dass die Gravitation überhaupt keine Rolle spielt. Die ist also viele, viele, viele Größenordnungen schwächer als die anderen.
Das ist vielleicht immer etwas, was immer etwas unintuitiv wirkt, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, Elektromagnetismus kennt man im Leben und Gravitation kennt man natürlich vor allem sehr gut, weil wir alle nicht von der Erde wegfliegen, sondern drauf stehen bleiben. Dann ist es immer etwas überraschend zu hören, dass Schwerkraft ja die schwächste von diesen vier Kräften ist. Aber der Grund ist, dass sie wird nicht abgeschirmt und es gibt auch keine positive und negative Schwerkraft, die sich gegenseitig aufheben, weswegen sie sich im Grunde einfach aufsummiert und sie dann über große Entfernungen wirksam ist.
Korrekt, ja. Und die Massen eben, mit denen wir zu tun haben im täglichen sind halt im Vergleich zu den Massen der Elementartechnik wahnsinnig groß.
Ich fand in dem Kontext sehr anschaulich, um zu zeigen, wie schwach Schwerkraft eigentlich ist, dass wenn man einen Kühlschrankmagneten an seinen Kühlschrank hängt, dass dann dieser winzig kleine Magnet stärker ist als die gravitative Anziehung des gesamten Planeten Erde unter uns.
Ja, okay, gut, ja, das ist ein hübsches Beispiel. Und das ist wahrscheinlich noch, wie sagt man, eine starke Untertreibung, weil es sind wirklich Riesen, also viele, viele, viele Größenordnungen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube 50 Größenordnungen, wenn man die Kräfte vergleicht zwischen Protonen im Atomkern und... Also ich habe es mal ausgerechnet, ich müsste es nachschauen, aber es sind viele Größenordnungen.
Jetzt fehlt ja nur noch ein Teilchen im Standardmodell, das auch das letzte ist, was entdeckt wurde. Vielleicht reden wir da noch kurz drüber. Das ist das Higgs-Teilchen.
Das berühmte Higgs-Teilchen, genau.
Vor 11 Jahren jetzt, ja, entdeckt wurde.
Es wurde 2012 offiziell verkündet vom CERN, dass es also jetzt ein Teilchen gäbe, was alle Eigenschaften hat, die...
Das wurde viele Jahrzehnte vorher vorhergesagt von Peter Higgs und ich habe jetzt leider nur seinen Namen, ich glaube es waren ja noch andere.
Also es waren drei Theoretiker, das waren Broud und Englert in Belgien und eben der Peter Higgs in Schottland, die beiden Belgier und der Peter Higgs haben das unabhängig voneinander entwickelt eigentlich. Und die Idee davon war, dass es eben in den 60er Jahren dieses Standardmodell eigentlich schon ziemlich weit entwickelt war. Die Gleichungen des Standardmodells allerdings nur funktionierten, wenn alle Elementarteilchen keine Masse hatten. Und das ist natürlich unzufriedenstellend, wenn man eine tolle Theorie hat, die alles beschreibt, aber eben die keine Masse der Teilchen haben kann.
Man
weiß aus der Beobachtung, dass die Teilchen Masse haben. Und dann war es eben die intellektuelle Leistung von Higgs einerseits und Broud und Englert andererseits, praktisch zu sagen, gut, da gibt es, wenn wir da einige zusätzliche Terme in die Gleichungen des Standardmodells einführen, dann funktioniert das auch, wenn die Teilchen Masse haben. Und das ist dann, also die Geschichte, die ich gehört habe, ist dann eben, sie haben das dann versucht zu veröffentlichen und im Fall von Peter Higgs hat dann das der Editor von dem wissenschaftlichen Journal, in dem er das veröffentlichen wollte, hat dann gesagt, ja, das ist ja sehr schön, da hast du jetzt eine Theorie, aber kann man das auch testen? Weil wenn man eine Theorie hat, die etwas erklärt, aber keine Vorhersagen macht, dann ist das ja nicht so besonders spannend. Und dann ist der Higgs zurückgegangen, hat nochmal nach sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, ja, tatsächlich, wenn es diese Gleichungen gibt, dann entspricht das einem Feld, einem zusätzlichen Feld, und dieses Feld müsste eigentlich auch wieder zu neuen Teilchen, mindestens einem neuen Teilchen führen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Teilchen heute als Higgs-Teilchen bekannt ist, weil er eben wirklich dann diese Vorhersage gemacht
hat. Weil er das Teilchen vorher gesagt hat, ja, interessant. Und seine Kollegen haben auch den Mechanismus vorgeschlagen, der den Teilchen Masse verleiht, aber hatten nicht als Erste das Teilchen daraus hergeleitet.
Also das ist die Geschichte, so wie ich sie gehört habe.
Das ist auch eine interessante Lehrstunde in Wissenschaftsphilosophie und der Bedeutung davon, testbare Vorhersagen zu machen.
Genau.
Sonst, ich meine, man kann an sich, könnte man seinen Theorien ja auch immer irgendwelche zusätzlichen Komponenten hinzufügen, die es retten, wenn es eigentlich falsifiziert ist, aber selbst nicht überprüfbar sind. Jetzt haben Sie gesagt, das Higgs-Teilchen verleiht diesen Elementarteilchen ihre Masse, also den Elektronen, den Quarks und so weiter. Ich glaube, was in dem Kontext immer ganz interessant ist, weil mich das selbst total fasziniert hat, ist, wo kommt denn jetzt eigentlich unsere Masse größtenteils her von unseren Körpern? Ist das diese Masse, die aus den Higgs-Teilchen kommt?
Nein, das ist nicht die Masse, weil
Also vielleicht nicht zu sehr in die Details, aber nur ganz kurz.
Nicht zu sehr in die Mathematik, nein. Also ganz vereinfacht gesagt, also es gibt ja die berühmte Gleichung vom Einstein, E ist gleich m mal c Quadrat, was ja sagt, dass Masse und Energie eigentlich unterschiedliche Aspekte von dem gleichen Phänomen sind. Und wir hatten vorhin ja schon gesagt, dass die Energien auf dem Niveau von Elementarteilchen, dass die Energien ja sehr, sehr groß sind im Vergleich zu den Massen der Teilchen. Und also ein Großteil unserer Masse, die wir jetzt spüren, ist tatsächlich aus der Energie der Quarks eigentlich, die im Proton gebunden sind, beziehungsweise der Proton-Neutron, die im Atomkern gebunden sind. Großteil der Masse des Körpers kommt tatsächlich aus der Energie dieser Elementarteilchen.
Ja, also ich denke, ich habe jetzt keine exakten Zahlen im Kopf, aber man kann jetzt zum Beispiel ja die Masse eines Protons, das aus zwei Up- und einem Down-Quark besteht, vergleichen mit der Masse von diesen Quarks einzeln genommen. Und die Masse von diesen Quarks einzeln genommen kommt aus diesem Higgs-Mechanismus. Und ich glaube, die macht dann nur, ich weiß nicht, wahrscheinlich weniger als 1% von der Masse des Protons aus.
Genau, also die Zahl weiß ich jetzt auch nicht auswendig.
Es ist sehr wenig.
Es ist ein sehr, sehr kleiner Bruchteil.
Und der Rest der Masse liegt dann sozusagen in der Bindungsenergie zwischen den Quarks.
Genau.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir im Grunde unser Standardmodell fertig. Also wir haben die Materieteilchen, das heißt die Quarks, die geladenen Leptonen, also Elektron, Myon, Tauon und die drei Neutrinos dazu. Und wir haben unsere Austauschteilchen, die unsere drei Kräfte vermitteln. Und wir haben das Higgs-Teilchen, das den Teilchen ihre Masse verleiht. Jetzt sind Sie ja von Haus aus kein Theoretiker, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern Sie sind der Experimentator. Ja, dann vielleicht können Sie kurz nochmal, oder naja, wie Sie, oder ja, können Sie nochmal was dazu sagen, woher wir eigentlich wissen, wie dieses Modell aussieht?
Ja, das ist also tatsächlich, wie wir vorhin auch schon versucht haben zu anzudeuten, entstanden aus ständigem Austausch zwischen Experiment und Theorie. Also es hat experimentelle Beobachtungen gehabt, die in den Anfangsjahren viel aus radioaktiven Zerfällen hat man viel gelernt. Und die zweite Quelle waren kosmische Höhenstrahlung. Das ist also, es gibt aus dem Universum sehr hochenergetische Protonen, die treffen auf die obere Atmosphäre, machen dort Wechselwirkungen, erzeugen neue Teilchen, die dann also als Teilchenschauer auf die Erdoberfläche treffen und dort dann mit Detektoren, also Teilchendetektoren, dann nachgewiesen werden können. Und in Beobachtung von solchen kosmischen Schauern hat man dann also zum Beispiel Teilchen gefunden, die es eben im täglichen Leben, sagen wir mal, nicht gibt, und hat dann versucht, also die Theorie zu entwickeln, um diese Teilchen dann eben zu erklären. Dann ist man dann ein bisschen experimentell ins Limit gelaufen, sag mal, weil einfach die Rate der Teilchen dann, also der Kollisionen zu klein wurde.
Ja,
weil
also man bei weiß höheren ja nicht, Energien nimmt die Anzahl dieser Teilchen immer weiter ab.
Die Anzahl der Teilchen nimmt immer weiter ab und sie ist von vornherein nicht besonders groß. Wenn ich jetzt also einen Detektor baue, der, sag mal, ein paar Quadratmeter groß ist, dann habe ich da, weiß nicht, ein Teilchen pro Sekunde, was ich da nachweisen kann. Ja. Das ist nicht besonders viel, wenn ich jetzt wirklich sehr seltene Prozesse studieren will. Und so ist man dann auf die Idee gekommen, dass man eben Teilchenbeschleuniger angefangen hat zu bauen, wo man dann eigentlich das nachmacht, was eben in der kosmischen Höhenstrahlung sowieso schon passiert. Dass man nämlich Protonen oder Elektronen, das sind die Teilchen, die man leicht zur Verfügung hat, gegeneinander beschleunigt und miteinander zur Kollision bringt. Und dann aus der Energie dieser Teilchenstrahlung, aus der Kollisionsenergie, dann eben E ist gleich m mal c Quadrat, aus der Energie dann wieder Masse, also neue Teilchen erzeugen konnte. Und der Vorteil von diesen Beschleunigern ist eben, dass man genau wusste, wo, an welchem Ort, zu welcher Zeit diese Kollisionen stattgefunden ist. Man hat also gewusst, wo man hinschauen muss.
Man kann sehr genau kontrollieren, was abläuft. Ich meine, ich bin von Haus aus eher Astrophysiker, da ist das ja eher anders. Da kann man ja nicht kontrollieren, was genau man gerade beobachtet oder welche Versuche man durchführt sozusagen.
Genau, und das ist eben der Vorteil und der Teilchenbeschleuniger gewesen, dass man eben genau das manipulieren konnte. Und das hat eben auch gerade in den 50er Jahren hat das angefangen mit den Teilchenbeschleunigern und hat dann eben zu wahnsinnigen Fortschritten geführt und eben deshalb auch das Standardmodell, was dann eben im Wesentlichen in den 1960er Jahren entwickelt wurde, aufgrund dieser vielen Erkenntnisse, die in diesen wenigen Jahren dann gekommen sind. Und jetzt ist eben, wie Sie schon sagten, das Problem, dass man eben wenn man schwerere Teilchen erzeugen will, braucht man immer höhere Energien in den Beschleunigern. Und das wird einfach technologisch immer schwieriger, diese hohen Kollisionsenergien und höheren und höheren Kollisionsraten zu erzeugen, weil man dann eben immer seltenere Prozesse auch untersuchen will. Und das führt eben dazu, dass jetzt der Fortschritt eigentlich immer langsamer wird, weil es einfach alles, was einfach ist, sagen wir, haben wir schon gemessen, ist schon verstanden.
Ja.
Und wenn man jetzt den nächsten Schritt setzen will, dann muss man halt wirklich technologisch auch
Neuland bestimmen. Der Teilchen auf jeden Fall. Ja. Und genau, also der größte Detektor, den wir zurzeit haben, ist der LHC, der große Hadronenspeicherring am CERN, an dem Sie ja auch beteiligt sind. Oder Sie sind ja bei einem der Detektorexperimente mit.
Genau, also das LHC ist ein Beschleuniger am CERN, 27 Kilometer langer Tunnel, 100 Meter unter der Erde. Und dort werden Protonen, also zwei Protonenstrahlen beschleunigt, einer im Uhrzeigersinn, einer im Gegenuhrzeigersinn. Und an vier Orten entlang dieses Ringes werden dann diese Protonenstrahlen miteinander zur Kollision gebracht. Und dort gibt es dann eben vier Experimente. Und jedes dieser Experimente hat bestimmte Zielstellungen, die es dann versucht zu untersuchen. Und diese Experimente haben angefangen, Daten zu nehmen, 2010 das erste Mal. Sind jetzt also noch sehr erfolgreich am Laufen. Also ich weiß, als es 2010 losging, kam dann immer meine Familie, na, hat dein Experiment dann funktioniert? Ich habe gesagt, ja, es hat ja gerade erst angefangen, wart noch mal 10 Jahre, oder bis ich dir eine Antwort geben kann. Und es funktioniert also extrem gut. Das Higgs-Teilchen ist gefunden worden. Wir haben viele andere.
Relativ schnell gefunden worden.
Das ist relativ schnell gefunden worden. Das war auch so ein bisschen die Pflicht eigentlich.
Ja, also beim Higgs-Teilchen wusste man ja im Grunde auch, dass man zumindest irgendwas finden wird in dem Energiebereich.
Das war eigentlich, also das wäre eine riesen Überraschung gewesen, wenn man das nicht gefunden hätte. Und es war auch schon eigentlich sehr präzise bekannt, bei welcher Masse man dieses Higgs-Boson finden müsste, weil man das schon indirekt hat berechnen können aus den Eigenschaften, die an vorherigen Beschleunigern schon gemessen.
Vielleicht wollen Sie noch ganz kurz sagen, was Ihr Beitrag zu dem Detektorexperiment ist.
Also mein Beitrag zum Experiment ist, also ich bin eben wirklich jemand, der Detektoren baut, gemeinsam mit Ingenieuren und Technikern, also wirklich mit dem Schraubenzieher im Labor.
Sie selber drehen dann mit dem Schraubenzieher?
Also ich habe es auch schon mal, obwohl unsere Techniker dann mich immer mit einem schiefen Auge anschauen. Die trauen mir nicht so ganz dabei, aber ja, prinzipiell schon. Und wir bauen speziell, also mein Spezialgebiet sind jetzt Detektoren, mit denen wir versuchen, die Spuren, die Teilchentrajektorien eigentlich der Teilchen nachzuweisen, die jetzt in diesen Kollisionen erzeugt worden sind. Also wenn jetzt so ein Higgs-Boson erzeugt wird in so einer Proton-Proton-Kollision, dann lebt das eine sehr, sehr, sehr kurze Zeit nur, zerfällt dann wieder in Teilchen, also die langlebig sind, und das sind dann zum Beispiel wieder Elektronen oder die schweren Partner des Elektrons, also Myonen oder irgendwelche Protonen, also Teilchen, die wir aus dem täglichen Leben eigentlich beinahe kennen. Und wir verfolgen dann die Flugbahnen dieser Teilchen, messen alle Eigenschaften.
Das sind dann geladene Teilchen, die da...
Das sind dann die geladenen Teilchen, die man nachweisen kann am einfachsten. Also es werden auch neutrale Teilchen erzeugt, die sind ein bisschen schwieriger nachzuweisen. Aber mit den Detektoren, die ich baue, wollen wir tatsächlich die geladenen Teilchen nachweisen. Und dann misst man halt die Eigenschaften dieser Teilchen und kann dann zurückrechnen, dass da tatsächlich ein Higgs-Boson erzeugt worden
ist. Jetzt würde ich vielleicht noch ganz kurz, oder können wir da noch ganz kurz was dazu sagen, um Missverständnissen vorzubeugen. Sie haben jetzt gesagt, das Higgs-Teilchen zerfällt. Wir haben jetzt aber vorher gesagt, dass es ein Elementarteilchen ist, also einer der grundlegendsten Bausteine. Jetzt könnte man ja denken, zerfallen würde heißen, es zerfällt irgendwie in seine Bestandteile. Darf man sich das denn so vorstellen?
Nein, also das ist tatsächlich, also Elementarteilchen haben keine Bestandteile, sondern was passiert ist dann wieder, Einstein E ist gleich M mal C Quadrat, das ist also die Masse dieses Teilchens dann
wird umgewandelt sozusagen.
Umgewandelt wird in Energie, und es werden also wirklich aus der Masse des Teilchens kann dann also leichtere Teilchen, also die Masse des Higgs-Bosons wird dann übersetzt eigentlich in die Masse der Zerfallsteilchen und die Energien der Zerfallsteilchen, also diese Zerfallsteilchen, die leben nicht im Higgs-Boson.
Genau, also zerfallen ist ein technischer Ausdruck in der Physik.
Genau,
bedeutet nicht wie, keine Ahnung, was zerfällt in einem echten Leben. Ein Gebäude zerfällt und die Steine fallen dann runter, aus denen es besteht, sondern es wird umgewandelt in andere Teilchen.
Genau, es werden wirklich neue Teilchen erzeugt.
Ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, was das Standardmodell der Teilchenphysik alles gut erklären kann. Wenn man sich jetzt Nachrichten anschaut, den Wissenschaftsjournalismus, dann könnte man den Eindruck haben, die Teilchenphysiker finden, es funktioniert etwas zu gut, weil sie gefühlt die ganze Zeit nach Beobachtungen suchen, die von den Erwartungen, die den Erwartungen widersprechen. Was ist denn da los? Wollen Sie da vielleicht noch was sagen?
Ja, kann ich gerne noch etwas zu sagen. Also eben, dass das Standardmodell der Teilchenphysik funktioniert in der Tat extrem gut. Es erklärt eigentlich alle Beobachtungen, die wir jetzt an Teilchenbeschleunigern, also alle Phänomene, die wir an Teilchenbeschleunigern haben erzeugen können, können wir damit erklären. Es gibt aber, wenn wir jetzt ins Universum schauen, Sachen, die das Standardmodell eben überhaupt nicht abdeckt. Und das ist dunkle Materie. Also wir wissen aus vielen Beobachtungen im Universum, dass also ein Großteil der Materie im Universum wir nicht sehen. Das ist also eben offensichtlich nicht also die Teilchen des Standardmodells.
Man beobachtet Phänomene, wo wenn man das normale Gravitations- oder allgemeine Relativitätstheorie verwendet und die Materie, die man dort sieht, dann stellt man fest, dass die Beobachtungen nicht dazu passen.
Genau, also es gibt ganz viele Beobachtungen, also zum Beispiel Rotationskurven von Galaxien.
Da werde ich sicher auch mit dem Herrn Leib und Gut dann
noch mal denke, er wird das, wenn Sie mit ihm sprechen, da viel mehr zu sagen können, genau. Und dann gibt es also auch diese dunkle Energie, das ist also auch etwas ganz, ganz Mysteriöses, dass man also, wenn man ins Universum schaut, sieht es so aus, als sei die Expansion des Universums beschleunigt. Und damit etwas beschleunigt werden kann, muss es eine Kraft geben, die es auseinandertreibt. Und das hat halt den Namen dunkle Energie bekommen. Was das sein könnte, weiß momentan kein Mensch. Und wenn man diese Beobachtungen zusammennimmt, dann kommt man also drauf, dass ich glaube nur ungefähr 4% des Energieinhalts des Universums wirklich beschrieben wird durch die Teilchen, die das Standardmodell beschreiben kann. Das heißt, wir können 4% des Universums mit extrem guter Präzision beschreiben. Aber 96% des Universums können wir überhaupt nicht beschreiben mit dem Standardmodell. Und das ist natürlich nicht sehr zufriedenstellend. Und deshalb versuchen wir halt, über das Standardmodell hinauszukommen. Also, dass das Standardmodell eigentlich eine sehr gut funktionierende Näherung ist, die das beschreibt, was wir jetzt in unseren Experimenten machen, was aber eben nur ein Teilaspekt ist. Also, der Vergleich, den ich hätte, wäre Newtonsche Gravitationsgesetz gegenüber der allgemeinen Relativitätstheorie, was im täglichen Leben das Newtonsche
eine Näherung ist.
Aber die extrem gut funktioniert, solange wir es halt nicht mit extrem hohen Geschwindigkeiten oder Massen zu tun haben, aber eben doch nur letztendlich eine Näherung ist. Und Theoretiker entwickeln tolle Modelle, wie das ausschauen könnte, diese Erweiterung des Standardmodells, aber sie brauchen halt jetzt Input von den Experimentalphysikern, um ihnen eine Richtung vorzugeben, in welche sie jetzt...
Vielleicht zum Abschluss noch, was denken Sie denn, wie es da weitergehen sollte?
Das Problem der Teilchenphysik momentan experimentell ist tatsächlich technologischer Art, dass man eben, wenn man größere Beschleuniger braucht, dass die sehr, sehr teuer und langwierig zu bauen sein werden. Mhm. Es gibt also den einen Ansatz, dass man zu größeren Energien gehen will, um allenfalls Teilchen höherer Masse noch erzeugen zu können. Was momentan für mich vielleicht sogar vielversprechender ausschaut, ist tatsächlich in die Präzision zu gehen. Ja. Dass man also kleinere Experimente, kleinere Beschleuniger, aber dafür dann Prozesse untersuchen kann, die sehr präzise die Vorhersagen des Standardmodells testen.
Wo man natürlich seine Geldmittel auch viel breiter streuen kann.
Und da geht es dann eben darum, dass man nicht mit höheren Energienkollisionen macht, sondern mit höherer Rate, dass man also dann wirklich immer seltenere Prozesse dann auch testen kann und dann hoffentlich irgendwelche Ungereimtheiten finden kann mit den Vorhersagen des Standardmodells und daraus dann lernt, in welche Richtung man das Standardmodell erweitern muss.
Man sieht, Physiker sind alles andere als glücklich, wenn ihre Theorien zu gut funktionieren.
Genau, wir sind nicht glücklich, wir wollen etwas lernen.
Suchen immer nach der Falsifikation, nach etwas Neuem und es bleibt spannend. Herr Steinkamp, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke ganz herzlich, es hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich.